Prediction. Tom Brady sichert sich Rechte an den Munich Ravens, weil er richtig Bock auf die European League of Football hat und sagt dann in 2 Jahren, warum nicht? Eine Season mache ich noch, ich habe noch Bock auf Football, für die NFL reicht's nicht mehr, ich mache noch mal mit.
Wie geil wäre das? Also nachdem er jetzt in seinem 40-Yard-Dash irgendwie schneller war als der, keine Ahnung, 19-jährige Tom Brady, würde ich es ihm sogar noch zutrauen, ey.
Herzlich willkommen zu Tackling the Taste, dem Podcast, der alle Fragen rund um American Football, Sport im Allgemeinen, das beste Essen der Welt und auch die Munich Ravens beantwortet. Heute wieder als Audio-Podcast an meiner Seite, dieses Mal nicht in Mexiko, sondern bei mir, beziehungsweise ich bei ihm in Deutschland, in München. Das Mastermind hinter diesem Podcast, der Mann mit der schnellen Brille, Too Fast and Too Furious, Dario Strobel, schön, dass du da bist.
Servus Q, vielen Dank für das, auch diesmal dieses sehr kreative Intro.
Beziehungsweise eigentlich schön, dass ich bei dir sein darf. Wir sitzen hier in deiner Wohnung.
Ja, genau. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Heute mal wieder als Audio und heute tatsächlich ganz, ganz face-to-face sozusagen. Ich kann dir in die Augen schauen.
Das ist sehr schön.
Total.
Und es freut mich, dass ich nicht alleine im kalten Deutschland sitzt und dir zuschauen muss, wie du in Mexiko bei strahlendem Sonnenschein dein Corona-Bier sippst.
Aktuell wäre ich gerne lieber wieder dort, weil es ist ja so räudig, das Wetter gerade, auch gestern wieder, das war ja...
Es hat einfach gehagelt.
Unterirdisch. Also ich muss tatsächlich sagen, ich beneide niemanden, der gerade draußen Sport machen muss.
Same here. Du, lass uns ganz kurz auch mit der Frage einfach aufräumen, warum heute wieder Audio anstatt eine, sagen wir mal, Bildübertragung?
Tatsächlich, heute ist es dem geschuldet, dass wir ja dieses ganze Projekt hier aktuell noch aus Spaß und der Freude machen. Es ist leider noch nicht so, dass wir die Millionen scheffeln. Noch ist nicht irgendwie ein Fernsehsender auf uns zugekommen, um daraus irgendwie Profit zu schlagen. Dementsprechend muss Tim und seine Crew heute halt mal für Brötchen sorgen. Die sind auf Job und deswegen konnten wir heute leider nicht drehen. Wir hätten zwar immer mal diese Woche drehen können, allerdings wäre das dann mit dem Trainingsplan kollidiert, denn unser nächster Gast wird auf jeden Fall, also der Gast, der angestanden wäre, wäre leider verhindert gewesen und somit müssen wir dieses Mal wieder mit einem Audio-Podcast ums Eck kommen.
Aber ich finde es ehrlich gesagt völlig okay. Wir haben geile Themen rausgesucht mal wieder.
Ja,
das ist richtig. Und ich war geflasht, so wie du, bei der Recherche über diese Themen. Aber lass uns erstmal anfangen. Die Küche ist in greifbarer Nähe. Wir sitzen hier in deiner, ich sag mal, Wohnküche. Und ich habe vorhin schon überlegt, was ich hier am besten oder am liebsten kochen wollen würde. Da frage ich dich jetzt einfach mal, was ist denn dein Lieblingsgericht, was du in der Küche zubereitest?
Das ist eine gute Frage. Also in dieser Küche habe ich echt schon tatsächlich auch so manches zubereitet, muss ich sagen. Ja, und zwar, ich habe letztens tatsächlich einen schönen Braten gemacht beispielsweise. Das war schon mal sehr, sehr geil. Ist natürlich der Vorteil, dass man hier auch Platz hat, tatsächlich auch eine große, also vielleicht hat es der ein oder andere, hat damals den Teaser gesehen, als wir dich gecastet haben, da haben wir hier auch bei mir in der Küche gearbeitet, große Kochinsel auf der Rückseite der Herd, das heißt, man hat Platz, man kann hier mit mehreren Töpfen gleichzeitig arbeiten und ich bin ja so ein Typ, wenn ich koche, sieht es in der Küche aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich nutze alle Töpfe und habe ja auch Probierlöffel für alles, also es ist irgendwie, da lebe ich mich dann auch aus. Ja, so einen guten Braten, mal wieder eine Pasta. Ich habe draußen noch einen Grill stehen, das heißt, im Sommer wird hier auch ordentlich gegrillt und dann wird auch hier drin vorbereitet und dann, also hier rückwärts gegart beispielsweise. Also das ist, da geht alles.
Nicht
und
schlecht.
Von Fleisch über Fisch bis hin zu, keine Ahnung, irgendwelchen Gemüsespeisen ist hier schon alles irgendwie dabei gewesen. Wenn ich jetzt wirklich mal überlegen müsste, was ich hier, also ich will jetzt nicht, also nicht, weil ich gerade aus Mexiko wiedergekommen, sondern einmal ganz allgemein, ich mache sau gern so Mexican Food. Aber nicht hier so dieses frittierte Gedönse, sondern halt richtig schön frisch alles mit Fajitas und alles selber gemacht. Oder auch mal, keine Ahnung, kann auch mal ein Curry sein. Den kulinarischen, der kulinarischen Welt ist bei mir keine Grenzen gesetzt. Und ich lade auch immer gerne mal zum Essen ein. Das heißt, wenn du mal wieder in der Gegend bist, und dann lade ich einfach mal zum Essen ein und dann müssen wir nicht Pizza bestellen wie heute Abend.
Ich bin, Entschuldigung, ein bisschen enttäuscht. dass du jetzt mein Essen oder mein Gericht, das ich bei dir gekocht habe, nicht genannt hast.
Das habe ja nicht ich gekocht. Das habe ja nicht ich gekocht. Das hast ja du gekocht, aber das war auch ganz, ganz hervorragend. Das waren das mal Telle auf Lachs mit
Sahnesoße. Mit Spinat, Sahnesoße, genau. Also jetzt mal für alle, wir sind ja jetzt keine, wir hatten es im letzten Podcast schon, keine reine Kochsendung, aber wollten trotzdem mal ein bisschen über das Kochen sprechen. Ich habe beim letzten Mal, beziehungsweise beim Cast, beim ersten Mal, als wir Probe gekocht haben, genau, gab es Tagliatelle mit Lachs, Spinat, Sahnesoße. Die Riesengarnelen hatte ich vergessen.
Die waren im Büro dann, ne?
Ja, die waren im Büro.
Sehr gut. Die haben auf der Heizung.
Auf der Heizung im Büro liegen lassen. Ganz, ganz, ganz schlecht. Danke nochmal an den Kollegen, der die dann da nachts noch runtergenommen hat. Genau. Aber auf jeden Fall, ich liebe Meeresfrüchte. Und ich glaube, es ist eine ganz geile Kombi mit der Lachs-Spinatsoße. Unbedingt mal ausprobieren. Das Rezept gibt es eigentlich überall online. Vielleicht kochen wir es auch irgendwann.
Ich war letztens beim, hier, als ich mit der Crew in Mexiko war, waren wir beim Japaner. Richtig geil Teppanyaki essen. Also so am Teppanyaki-Grill, da stand der da und
hat das Zeug live gekocht.
Gekocht, so die keine Ahnung, diese ganzen Sachen durch die Gegend geworfen und irgendwie hier jongliert mit Eiern und keine Ahnung was. Und dann sitzen wir da mit der Crew und ich war total so, hey Leute, heute Abend jemand geil zum Japaner Teppanyaki essen. War da schon mal jemand von euch, hat das schon mal gemacht? Nee, noch nicht. So, mega gut, kann ich dir mal was Neues zeigen? Sind wir da reingegangen und dann fängt der halt an so, ja, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Gibt es denn irgendjemand Unverträglichkeiten? Ey, dann ging's los. Ich habe gedacht, ich versink im Boden vor Scham. Ey, no front an die Jungs. Ich liebe euch alle, ihr seid die beste Crew auf diesem Planeten, aber Heidewitzka, ey. Der eine ist das nicht, der andere hat irgendwie, keine Ahnung, verträgt keine Avocado, der dritte mag kein Koriander und der Tim, witzigerweise, ist tatsächlich auf Meeresfrüchte wohl allergisch.
Das ist nicht gut.
Das ist dann wirklich echt schade gewesen und du hast halt so richtig gesehen, dass der arme Koch immer trauriger wurde, weil er hat ja ein schönes Surf and Turf vorbereitet. Jakobsmuscheln und keine Ahnung, was nicht alles. Und dann hat er halt schon gesehen, ja, hier wird er nicht wirklich punkten. Und dann hast du, Leute, nächstes Mal gehen wir einmal einen Leberkäse essen, dann geht ihr alle ins Bett.
Ja, gut, das ist, also mich hast du mit sowas sofort. Ich habe keine Unverträglichkeiten.
Vielleicht hat es auch einer in einer der Stories gesehen. Ich habe tatsächlich nicht, ich konnte es nicht lassen. Ich musste dann noch irgendwie ein paar Stories machen. Es war nämlich wirklich, wirklich großartig, das Essen. Und geil, einfach so frische Jakobsmuscheln vom Teppanyaki runter und Garnelen und einen richtig geilen gebratenen Reis hat er halt auch einfach gemacht, wo du ja auch denkst, so muss man eigentlich zu Hause, es sah so einfach aus, da hat irgendwie so ein bisschen Reis da drauf geworfen, wie ein Ei dazu gegeben, Sojasauce mit reingegeben, das Ganze irgendwie da irgendwie vermischt und dann schmeißt es dir irgendwie auf den Teller, das ist total knusprig, total geil, schmeckt super, machst es zu Hause, schmeckt scheiße.
Gut, ich war noch nie in einem Restaurant oder noch nie beim Japaner tatsächlich. Also ich habe das noch nie.
Sushi?
Ja, schon, aber das war immer bei Asia All You Can Eat.
Ja, okay, dann ist das
nicht. Na, einmal war ich beim Japaner, glaube ich, sogar.
Ich muss mal nach Japan. Ich würde gerne mal in Japan japanisch essen.
Ich glaube, es ist was anderes.
Bin ich mir sicher.
Wenn ein Japaner hier kommt, der schämt sich wahrscheinlich.
Du
hast ja auch so ein Sushi-Koch, der hat ja auch 7 Jahre Ausbildung.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Ganz eigene Welt, ja.
Ja, und wenn das der Edeka kann, glaube ich, ist es kein Sushi, wenn das der Japaner sieht.
Sag ich mal so. Ist wohl ziemlich gut möglich, ja.
Also no front an Edeka, wenn ihr Bock habt, uns zu sponsern.
Ich habe sie ja schon gefragt, die haben gesagt, dass wir sie damit überfordern würden. Da bin ich noch ein bisschen überrascht davon, aber hey.
Wow. Dann eben woanders einkaufen.
Ey, wir nehmen auch Teegut oder hier.
Völlig egal.
Ich wäre auch in einem Bioladen interessiert. Wir nehmen auch regionale. Ich meine, wir haben ja auch unsere Kollegen von Früchte Feldbracht, die uns regelmäßig das leckere Gemüse, frische und leckere Gemüse aus regionaler Produktion zur Verfügung stellen. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Früchte Feldbracht für das zur Verfügung stellen der Speisen an der Stelle. Und wir freuen uns auch drauf, dass wir bald wieder in der Küche stehen und von dort aus senden werden.
So ist es. Da wir euch jetzt nicht zeigen können, wie man kocht, würde ich sagen, wir sprechen über Sport.
Das können wir super gerne machen, sobald wir eine Sache noch gemacht haben, weil diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Memories Clothing. Das sind die coolen Shirts, die wir tragen, wenn wir uns zeigen, beziehungsweise wenn wir auf Sendung sind. Memories Clothing, könnt ihr auf Instagram denen einen Follow da lassen oder einfach mal vorbeischauen. Und wenn ihr nämlich diesen Monat mit dem Code TACKLING15 bei denen einkauft, bekommt ihr ganze 15% auf euren Einkauf. Am Ende eures Einkaufs einfach im Warenkorb Tackling 15. Wir packen es auch in die Shownotes. Wir packen auch nochmal einen Instagram-Post mit drauf. Herzliches Dankeschön an dieser Stelle und geht los, zieht los, kauft euch, keine Ahnung, das T-Shirt mit der Telefonnummer und ruft da mal an. Das
ist richtig geil.
Ich bin gespannt, wer da rangeht. Wenn ihr es getan habt, schreibt es in die Kommentare, wer hat abgenommen, wer hat euch dann irgendwie Free Love gegeben und ja, genau.
Muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, sind geile Klamotten, tragen sich auch gut, finde ich. Also Props an Memories auf jeden Fall.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch und wir werden auch weiterhin fröhlich und freudig diese Klamotten tragen, wenn wir dann wieder auf Sendung gehen.
Geil, vielleicht zu der Entstehungsgeschichte von meiner Seite. Ich hatte irgendwann mal, hatten wir diskutiert, was für eine Farbe ich am besten anziehen könnte, damit es für die Kamera passt. Ich kam an mit einem dunklen Hemd, mit einem hellen Hemd, mit einem Pulli und, bis Dario dann gesagt, da hättest du ja gar keine Gedanken machen müssen. Wir haben einen Partner mit Memories geilen Klamotten.
Memoriesclothing.de, da gibt's die geilen Oversized Hoodies und Oversized Shirts, Klamotten. Eure Freundinnen werden sich freuen, wenn sie nicht mehr eure Pullis tragen müssen. Und wenn ihr einfach gerne Oversized geht, damit man die Plauze nicht sieht, das ist genau euer Ding. Oder einfach, wenn ihr diese Statur wie ein Tizian Vogel habt, dass
da,
ein
bei dem,
XL das bei dem aussieht aus, wie ein ganz normales M, dann ist das genau euer Ding.
Gut, würde ich sagen.
Dann starten wir direkt mal los, oder?
Ja.
Was haben wir uns denn heute da irgendwie Großes rausgeschrieben?
Die Seattle Seahawks haben sich die Vermarktungsrechte für Deutschland gesichert.
Das ist richtig, die Seattle Seahawks. Also ich bin ja Seahawks-Fan, deswegen finde ich das grundsätzlich sowieso schon mal sehr, sehr geil. Aber als ich das jetzt heute gelesen habe, habe ich mir gedacht so, okay, das habe ich schon mal irgendwie bei Kansas gelesen, das habe ich schon irgendwie bei Tampa gelesen und auch bei den Panthers. Und was heißt denn das eigentlich?
Ja, vor allem, weil du halt, also im Endeffekt siehst du ja so viel NFL-Werbung generell in Deutschland jetzt auch für die deutschen oder Deutschland-Spiele, das Munich Games, Frankfurt Game. Ich konnte mir auch, also wirklich überhaupt nichts drunter vorstellen. Deswegen haben wir recherchiert.
Genau.
Und ich würde sagen, wir fangen ein bisschen vorher an, bevor wir so ins Detail Vermarktungsrechte im Ausland der NFL oder für die NFL gehen. Wir fangen tatsächlich ganz weit vorne an, und zwar in den 50er Jahren. Die NFL International. Mehr oder weniger. Also in den 50er Jahren hat die NFL nämlich schon ihre Preseason-Spiele teilweise in Kanada ausgetragen oder in einem anderen Land einfach. In
spanischsprachigen Ländern, ja.
Genau, Mexiko etc. Um einfach Werbung zu machen für die Liga, für die NFL. Das Ganze hat dann in der World League gemündet irgendwann. 1991 bis 92 gab es dann 9 Teams aus Nordamerika, die sich mit 3 Teams aus Europa gebattelt haben. Das waren die London Monarchs, Frankfurt Galaxy und die Barcelona Dragons, auch beides bekannte Namen. Allerdings war das damals ein richtig kurioses Konstrukt.
Die World League of American Football hieß das Ding, ja?
Genau. Das war dann crazy 91 shit. Bis 92, 2 Jahre.
Muss man sich überlegen, wie viel Sinn das gemacht hat, einfach da so ein paar Mannschaften hier irgendwie zu installieren. Und dieser europäische Part war doch eigentlich eine Division, oder?
Genau. In Amerika gab es 2 Divisionen, es gab insgesamt 3, und der europäische Part war eine Division, die gegeneinander gespielt haben. Und dann hat es tatsächlich einfach dazu geführt, dass ein europäisches Team, nimm einfach Frankfurt Galaxy, nach Sacramento gereist sind für ein Ligaspiel in die USA, um das dort einfach auszutragen.
Macht überhaupt keinen Sinn.
Nee, und es war halt jetzt nichts gegen Amerika und nichts gegen die Amerikaner, aber die sind halt einfach, die haben sich gedacht, okay, das, was wir jetzt in den USA haben, das...
Aber es war keine NFL, das war eine eigene Liga,
genau,
oder?
Das war eine eigene, genau.
Also die, weil die Sacramento Surge, gibt es die überhaupt noch?
Nee, die gibt es nicht. Ja. Aber es war halt der Versuch, einfach da durch eine, sagen wir mal, Weltliga Werbung für die NFL zu machen. Und die haben halt einfach auch Amerikaner nach Deutschland zum Beispiel geschickt und haben gesagt, hier, vamos, jetzt dürft ihr euch da ein Team aufbauen.
Man muss es ja auch in den richtigen Kontext bringen. Also 91, das war kurz nach der Wende, da war der Kalte Krieg gerade vorbei und da waren ein Haufen Amis einfach in Europa. Also es genau, war ja, ja Frankfurt beispielsweise, da waren halt einige Amerikaner einfach stationiert. Und auch in im restlichen Europa war eigentlich, glaube ich, einfach, die Amis reisen ja auch sehr gern, wenn sie in Europa sind.
Ja.
Insofern glaube ich, dass es einfach zu dem Zeitpunkt halt auch nochmal ein bisschen was anderes war. Und mit Barcelona war es halt auch schon eine sehr spannende Stadt. London ja sowieso, denke ich mal. Und Frankfurt ist jetzt ja quasi das, ist ja auch sehr zentral einfach gelegen in Europa. Und ich glaube, dass das einfach so von der Idee her gar nicht mal so verkehrt gewesen sein mag. War halt auch eine andere Zeit. Aber halt auch eine andere Zeit heißt kein Internet, kein Social Media, keine Vermarktungsmöglichkeit oder keine, ja, nicht so eine Reichweite, wie du es heute halt beispielsweise hast, glaube ich.
Du hast halt keinen Streaming-Dienst damals gehabt, der dir einfach eine Liga näher gebracht hat, sondern du musstest quasi den Sport dahin bringen. Also kein Deutscher hat sich damals jemals gedacht, so, ey, lass mal nach Seattle fahren und da ein Spiel anschauen aus der NFL. Wird den meisten auch gar kein Begriff gewesen sein. Deswegen halt der Versuch einfach dieser Liga. Aber wie gesagt, es war halt einfach, es war ein Versuch der NFL, sich selber zu vermarkten, aber halt eher gefühlt so halbscharig, würde man bei uns sagen.
Wenn man sich das mal überlegt, wie das da passiert ist. Also die haben halt irgendwann gesagt, so ja, okay, wir machen das halt mit dieser World League of Football. Wir installieren da so ein Team in Barcelona, in London und in Frankfurt. Und dann haben sie tatsächlich den damaligen GM nach Frankfurt geschickt, haben ihm $50,000 in die Hand gegeben und gesagt, so, du hast jetzt 3 Monate Zeit, um in Frankfurt ein internationales Footballspiel auf die Beine zu stellen. Das war übrigens kein geringerer als Oliver Luck, seines Zeichens Vater von Andrew Luck.
Völlig verrückt.
Ja, also das ist wirklich witzig, wie sich da auch dann der Kreis dann irgendwie schließt zur heutigen NFL. Aber ja, den armen Oliver Luck haben sie damals hergeschickt, haben gesagt, so hier, du hast jetzt 3 Monate Zeit, stell irgendwie ein International Game auf die Beine. Und man muss dazu sagen, also es gab hier, also ich hatte ja keine Ahnung von diesem Sport. Also es ist jetzt nicht so, dass die haben, glaube ich, im Waldstadion in Frankfurt dann gespielt.
Ja.
Und es gab keine Infrastruktur, es gab keine, es hatte keine Ahnung von Football in Deutschland. Es wusste keiner, wie man so ein Spiel auf die Beine stellt, wie man so ein Roster irgendwie hier durch die Gegend karrt, wie man, also diese ganzen Probleme, oder was ist das Problem, diese ganzen Herausforderungen, die auch gerade die ELF beispielsweise hat, mit diesem ganzen Thema Expansion, da werden wir später nochmal drüber sprechen, aber das haben die halt damals schon gehabt und das ist jetzt nicht einfach so mit ein paar E-Mails irgendwie geregelt gewesen, sondern ich glaube, das war nochmal ein bisschen schwieriger, da musste man glaube ich noch viel telefonieren und viele Faxe verschicken, E-Mail gab es aber bestimmt schon, aber ich glaube trotzdem, dass die Themen noch ein bisschen anders liefen zu der Zeit.
Ja, vor allem, also überleg dir mal, du kommst hierher, hast 3 Monate Zeit, du hast kein Stadion, du hast kein, also die hatten ja nichts. Das ist wie, wenn ich mir jetzt einfach selber 50...
Wir hatten ja nichts damals, ja, ne?
Ja, aber es war kein Deal vorhanden, gar nichts. Der musste
stimmt, die hatten nicht mal einen Stadion-Deal. Ja, die hatten gar nicht nichts. Mal einen Stadion-Deal. Die hatten gar nichts, ne?
Ja. Also im Endeffekt...
3 Monaten, vor allen Dingen im März, am 25. März, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Genau, am 25. März hat das erste Spiel stattgefunden. Oliver Luck ist kurz vor Weihnachten in Frankfurt angekommen und am 25. März hat dieses Spiel stattgefunden. Das ist doch mitten in der Saison, oder? Also Fußballsaison.
Ja, ja klar.
Finde mal ein Stadion.
Ja, das ist so, also im Normalfall hast du da dann schon dein 4., 5. Rückrundenspiel. Ja. So. Und lustigerweise, irgendwie, wie auch immer, haben sie es aber trotzdem geschafft, da ein Spiel auf die Beine zu stellen. Aber lass uns da jetzt nicht zu krass ins Detail gehen. Wenn ihr Bock habt, mehr über diese World League, die NFL Europe etc., worüber ich gleich noch ein bisschen was erzähle, wenn ihr da Bock habt, wirklich mehr zu erfahren, dann setzen wir uns hinter unsere PCs und recherchieren mal richtig. Das sind nämlich wahnsinnig interessante Themen.
Ja. Wir haben es jetzt wirklich nur ein bisschen überflogen, aber ja, das, was wir halt auch schon mitgenommen haben, das war wirklich schon sehr, ja, sehr interessant.
Und es gibt geile Insights, geile Stories. Auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Folge.
1975 hat hier irgend so ein Dude vom TSV 1860 München, hat nämlich da schon mit einem da aus der NFL da rumhantiert, dass sie da irgendwie mit den Kickern da irgendwie was machen wollten. Also ja, völlig verrückt, wie lange diese Idee, eine NFL-Ableger in Europa zu platzieren, beziehungsweise in Deutschland, wie lange das schon irgendwie schon der Plan einfach ist.
Das ist brutal. Völlig irre. Also wirklich, wenn ihr wissen wollt, was der TSV 1860 München mit der NFL zu tun hat.
Der Adelbert Wetzel.
Dann lasst uns da gerne nochmal recherchieren. Auf jeden Fall ging es dann weiter. 95 bis 97 gab es die World League. Also so hieß sie dann. Das war quasi der internationale Ableger der NFL weltweit. Das war so der Anschluss an die World League of American Football. Anschließend dann 98 bis 2006 wurde das Ganze umbenannt in NFL Europe. Das waren dann auch nur europäische Teams.
Da kommt dann auch hier die Ryan Fire beispielsweise.
Genau, also einige Teams auch, die wir jetzt noch aus der European League of Football kennen. Oder zumindest Namen, die wir da noch kennen. 2006 bis 2007 wurde es dann umbenannt in die NFL Europa. Also das war so die Zeit, in der die NFL mehr oder weniger dasselbe gemacht hat wie in der World League. Es waren halt einfach, um Werbung zu machen, und vor allem waren es auch Farmteams für die Teams der NFL. Also da waren immer mal wieder Spieler, die dann auch genommen wurden aus der NFL. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, die NFL Europe waren an die 400 Millionen Verlustgeschäft.
Ja, also am Ende des Tages waren es knapp 400 Millionen, die sie einfach dann in den Sand gesetzt haben. Und sie haben halt einfach dieses Ding nach der Umbenennung begraben.
Ja, 2007.
Also, genau, also sie haben Ende 2006 haben sie das Ding in NFL Europa umbenannt und dann gab es das letzte NFL Europe oder NFL Europa Final. Hamburg Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy. Und wir wissen, wer gewonnen hat, weil uns hat der Stolle erzählt, dass er quasi, als dieses fulminante Bild entstanden ist, haben sie quasi den Sieg gefeiert und die NFL Europe zu Grabe getragen. Und das ist dann auch tatsächlich so gekommen. Im Juni 2007 wurde die NFL Europa oder das Projekt NFL Europe, NFL Europa, wie auch immer es genannt war, endgültig begraben. Um dann, und da schließt sich dann der Kreis, im Oktober 2007, also im Juni 2007, NFL Europa, NFL Europe, nichts mehr. Und dann aber im Oktober 2007 das erste International Game Miami Dolphins gegen New York Giants in London. Und seitdem sind die London Games einfach ein fester Bestandteil der Season. Es gibt jedes Jahr ein London-Spiel und mittlerweile gibt es ja dann auch weitere International Games. Aber so sieht man mal, sie haben halt irgendwie trotzdem nicht aufgeben, also was heißt nicht aufgeben wollen, aber sie haben trotzdem das Potenzial irgendwie erkannt, aber haben halt auch verstanden, ja, vielleicht eine ganze Liga hier zu etablieren, wird nicht so funktionieren. Deswegen haben sie halt, glaube ich, mit diesen International Games angefangen, weil das Geld wollten sie halt dann doch nicht liegen lassen.
Also, wenn mich nicht alles täuscht, kommt mir gerade so in den Kopf, das war auch so die Zeit, wo die Amerikaner dann tatsächlich abgerückt sind aus Deutschland. Ich glaube, kommt hin. Also, vielleicht hat es auch dann.
Wahrscheinlich ein bisschen früher schon, dass es angefangen hat, aber die letzten Barracks werden nur um die Zeit wahrscheinlich dicht gemacht haben. Da müssten wir jetzt die Älteren unter euch Hörern können es gerne in den Kommentaren irgendwie mal reinpacken. Da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der sich dann auch sehr gut dran erinnern kann. Ich glaube vor allen Dingen aus der Frankfurt Galaxy und Ryan Fire Liga und Riege, die werden sich da gut dran erinnern können. Ich denke mal, keine Ahnung, ob die Hamburg Sea Devils Menschen da auch noch so mit drin waren. Berlin Thunder gab es ja zu der Zeit auch schon. Das heißt, auch da gab es ja bestimmt schon den einen oder anderen Fan. Ich glaube mal, dass in Berlin auch der ein oder andere Army rumgehüpft ist.
So im Nachhinein völlig überspitzt, kann man schon fast sagen, der verzweifelte Versuch, die NFL in Europa oder mit der NFL in Europa Fuß zu fassen. Unfassbar viele Versuche, einfach die Europäer an sich mitzunehmen, für das Produkt NFL zu begeistern. Und wie du schon gesagt hast, dann kamen 2007 die London Games, 2016 die Mexico Games dazu, seit 2022 mit dem Munich Game Deutschland eben. Ja. Und in diesem Jahr 2024 jetzt auch noch Brasilien, also sie expandieren.
Kommt einem fast bekannt vor, ne?
Ja, vielleicht dann der Vergleich zur European League of Football.
Ein Schelm wäre was Böses, denke ich.
Auf jeden Fall kommen wir jetzt eigentlich schon zu dem Thema Marketingrechte der NFL, weil eben die Seattle Seahawks unter anderem ein Team, ich glaube insgesamt sind jetzt 6 Teams, für Deutschland die Rechte haben.
Genau.
Und eins davon sind eben die Seattle Seahawks. Aber jetzt ist halt die Frage, was bedeutet Marketingrechte überhaupt?
Ja, und das ist echt mal was, ja, also hinsetzen, anschnallen, das konnte ich nicht glauben, als ich es gerade gelesen habe. Aber es ist tatsächlich so, dass ein NFL-Team darf in den USA innerhalb eines Radius von 75 Meilen um den Heimatort herum Marketingaktivitäten betreiben.
Das ist verrückt.
Das ist total gaga.
Das ist verrückt.
Also wenn du dir überlegst, Seattle beispielsweise, wenn wir bei den Seattle Seahawks bleiben wollen, Seattle ist eine super schöne Stadt, aber die ist jetzt nicht riesig.
Nee, um die 750.000 Einwohner.
Drumherum ist jetzt auch nicht so viel. Und ich habe mich immer gewundert, also ich finde es ja cool, dass sie Boeing als Sponsor haben, auch wenn Boeing vielleicht gerade so ein bisschen, ja, bisschen schwierig ist, aber nichtsdestotrotz. Klar, Boeing kommt aus der Gegend, ist in Seattle. Wenn ich jetzt Boeing wäre, dann hätte ich mir vielleicht, keine Ahnung, würde ich eher so nach einem erfolgreichen Team irgendwie oder erfolgreicheren Team schauen. Ja, ich weiß, wir haben auch mal einen Super Bowl gewonnen, aber nichtsdestotrotz, in letzter Zeit sah es nicht so super aus, aber dürfen sie gar nicht.
Also es ist einfach faktisch nur möglich, Sponsoren zu akquirieren in einem Radius von 75 Meilen.
Genau.
Und das ist halt nicht viel. Sagen wir einfach mal, selbst wenn es 1 Million wären, also 750.000 Einwohner plus das, was halt irgendwie drumherum ist, lass uns einfach mal bei knapp unter Millionen bleiben. Deutschland hat halt einfach über 80 Millionen potenzielle neue Kunden für das Produkt Seattle Seahawks.
Ja, das ist schon eine entsprechende Marketing-Erweiterung. Auch wenn natürlich jetzt nicht jeder irgendwie hier Football-Fan ist, aber so grundsätzlich haben sie einfach mal eine fette Großstadt dazu bekommen.
Genau, und das heißt ja nicht, dass sie, also jetzt nicht verwechseln, Marketing heißt jetzt nicht nur Jerseys verkaufen oder sonst was. Nee,
also, sondern ja, das ist ja das Nächste, Jerseys verkaufen machen sie, glaube ich, gar nicht selber, sondern läuft
die Liga. Genau, aber du hast halt, also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, da dürfen sich die Seattle Seahawks jetzt auch deutsche Sponsoren ranholen.
Sie dürfen also Marketingaktivitäten im weitesten Sinne machen. Das heißt, sie dürfen Fanpartys veranstalten, Watchpartys veranstalten. Sie dürfen Events grundsätzlich machen, Sponsorendeals machen, Partnerschaften, Medienpartnerschaften. Das durften sie bisweilen eben nicht. Und das dürfen sie bisweilen in Seattle und 75 Mal, also knapp, was sind das, 100, knapp 100, 110 Kilometer oder sowas in den Dreh, wenn man es umrechnet. Und ja, und jetzt dürfen sie es halt auch in Deutschland. Ich meine, wir haben das Ganze schon mal gehört. Wir wissen ja, es gab, also Kansas ist ja schon hier gewesen, die Patriots sind schon hier gewesen. Und tatsächlich die Initiative, die sie dann 2021 gestartet haben, ist, dass die NFL-Teams sich für einen Markt bewerben können. Also die können im Prinzip einen Pitch abgeben und sagen, hey, wir würden gerne in diesen und jenen internationalen Markt einsteigen, weil wir glauben, dass wir da eine Fanbase haben, weil wir glauben, dass wir da eine Fanbase aufbauen können oder was auch immer. Sie müssen das mit entsprechenden Aktivitäten und Zahlen natürlich belegen. Und das nennt sich Global Markets Program. Das war ursprünglich mal die International Home Marketing Area bis 21. Und seitdem heißt es eben Global Markets Program, NFL Global Markets Program. Und die ersten waren ja, glaube ich, dann wahrscheinlich die Patriots, die mit dem Minigame wahrscheinlich losgelegt haben.
Genau, die haben ja das erste Minigame auch gespielt.
Genau. Die Panthers waren ja auch hier. Die werden sich, glaube ich, dann auch schon mal relativ früh irgendwas gesichert haben. Und mittlerweile in Deutschland auf jeden Fall ist es so, Kansas City, Tampa Bay, Buccaneers, die New England Patriots, die Carolina Panthers und die Atlanta Falcons, zu denen kommen jetzt noch die Seattle Seahawks. Das sind die Teams, die im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise in Deutschland, teilweise auch Österreich und Schweiz, aber nicht alle.
Vier von denen, glaube ich.
Vier von denen dürfen in dem Bereich halt auch.
Genau.
Genau, dürfen da jetzt Marketingaktivitäten betreiben und das sieht man halt auch, dass es schon auch ein entsprechendes Interesse an Globalisierung irgendwie auch mit dabei ist.
Aber irgendwie nicht bei allen Teams. Also es gibt 32 Teams in der NFL und nicht alle haben, also ich glaube die Browns waren ein Beispiel, nicht alle haben an diesem Programm teilgenommen. Also es gibt eine ganz coole Karte im Internet eigentlich, wo dargestellt ist, welche Teams wo sich quasi Marketingrechte gesichert
haben. Also global gesehen, ne?
Genau, also Kanada zum Beispiel, Minnesota Vikings, Seattle Seahawks sind da auch dabei, aber eben nur zwei Teams für Kanada. Wahnsinnig viele für Mexiko ist auch...
Gut, Mexiko ist natürlich ein Riesenmarkt, klar.
Genau, also. Lustigerweise, ein Riesenland, China, da gibt es nur ein Team, das irgendwie Potenzial in China sieht und das sind die LA Rams.
Die haben doch Australien sich auch geholt, oder?
Yep. Ja. Genau, die haben jetzt Australien und China.
In China ist nur ein Team.
In China ist nur ein Team, das sind die LA Rams. Und ich meine, China ist ja auch, hat ja auch Riesenpotenzial, wenn ich es jetzt mal marketingtechnisch sehe. Sponsoren, also von der Bevölkerung her, das ist ja ein Riesenland mit riesigen Möglichkeiten. Und irgendwie, warum auch immer, müsste man jetzt mal die Owner fragen oder die Marketingabteilungen der Teams, warum sich kein Team China gesichert hat.
Das ist echt spannend. Aber ich sehe jetzt gerade auch, wir haben gerade die Karte aufgemacht. Ich sehe jetzt auch gerade, dass es tatsächlich nicht so ist, dass du dir nur eine Region sichern kannst, sondern du kannst dir auch mehrere Regionen sichern.
Genau. Ne?
Also
genau.
Beispielsweise die LA Rams, wie gesagt, haben sowohl Australien als auch China, Spanien, das sind die Miami Dolphins, aber auch in Brasilien und in UK.
Mhm.
Genau. Und aber es gibt auch Teams, die haben das komplett verschlafen.
Ja, Browns zum Beispiel. Also ich bin ja, was soll ich sagen? Ich traue mich immer nicht. Ich bin ja Browns-Fan. Ja. What the hell? Was ist los mit euch? Also sorry, ja, das ist einfach, mehr. Es gibt verdammt viele Länder auf diesem Planeten und ihr habt euch kein einziges gesichert.
Green Bay ist auch irgendwo dabei.
Nee. Also.
Was ist mit den Packers, Stolle?
Es ist sag unfassbar.
Mal.
Also wie gesagt, man kann in diesem Global Markets Program kann man sich Länder sichern. Das läuft, glaube ich, nach so einem Auktionsverfahren. Einfach wäre halt einfach bei der NFL, man muss ein Konzept vorlegen, wie man sich das vorstellt, letztendlich dort Marketing zu betreiben. Und wenn das, hoppala, da fällt die Küche auseinander. wie man sich das vorstellt, dieses Konzept. Und die NFL sagt dann ja, nein, vielleicht. Und dann geht's los. Und es gibt einfach Teams, die haben kein einziges Land. Und da, also würde mich mal interessieren, wenn ihr irgendeine Ahnung habt, warum manche Teams das nicht betreiben, dieses Programm, okay, dann überrascht uns.
Ja.
Aber insgesamt, es ist einfach, wir haben nicht nur das, also wir haben uns das angeschaut, das Global Market Program, eben weil die Seattle Seahawks jetzt vermeldet haben, dass sie Deutschland oder ihre Vermarktung in Deutschland betreiben dürfen. Und dann haben wir uns überlegt, wie groß die NFL eigentlich ist. Und das ist die größte Einzelsportliga der Welt ist, wissen wir, das wussten wir alle davor.
Ja.
Wie geisteskrank an der Stelle, und das ist wirklich so, der Abstand zu den anderen Top-Ligen das hat mich umgehauen. Nehmen wir einfach mal die anderen großen Ligen aus den USA. Nehmen wir mal die NHL, also die Eishockey-Liga. Mhm. Da sind wir im Jahr 22, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir im Jahr 22 bei 4,9 Milliarden Umsatz.
Das ist Wahnsinn.
Bei der NBA, da kommen wir schon näher hin, da sind wir bei 9,5 Milliarden Umsatz. Major League Baseball noch mal ein Stück höher, sind wir bei 10,4 Milliarden Umsatz. Wir können ja mal die Premier League Fußball, also das ist die größte Fußballliga der Welt, im Vergleich nehmen, dann bist du bei 6,5 Milliarden. Das ist ungefähr die Hälfte der Major League Baseball. Und jetzt kommt der Oberhammer. Du bist im Jahr 22 bei der National Football League bei 18 Milliarden Umsatz.
Das ist
irre. 18 Milliarden, das ist unfassbar. Die Bundesliga 3,5 Milliarden. Unsere glorreiche Fußball-Bundesliga 3,5, das ist ein Bruchteil von dem, was die National Football League mit ihren 32 Teams an Umsatz hat. Es ist unfassbar, wie groß diese Liga ist, und sie wächst immer weiter. Und man, gut, wenn ich als Liga so viele Anläufe habe, mich im Ausland irgendwie zu positionieren, jetzt mit der World Football League, mit der NFL Europe und. Aber man sieht ja, irgendwann hat es geklappt, der Football ist in Deutschland, auch wegen diesen Streaming-Diensten, auch wegen dem Internet und.
Ich glaube, das ist genau so ein wichtiger Faktor an der Stelle. Auf der einen Seite gab es ja schon immer die Coverage. Es gab schon immer Fernsehsender, die Football übertragen haben. Also irgendwie, keine Ahnung, sogar die ARD hat mal einen Super Bowl übertragen.
Ja, Wahnsinn.
Die haben auf RBB konntest du dir irgendwie die Zusammenfassung vom Spieltag der NFL Europe anschauen, wahrscheinlich wegen Berlin Thunder oder sowas. Aber es gab ja schon immer so eine Coverage, aber was es halt, glaube ich, schon maßgeblich verändert, ist dann dieses auf der einen Seite die On-Demand-Verfügbarkeit, dass du einfach die Spiele anschauen kannst, wenn du Zeit hast und nicht mitten in der Nacht. Und auf der anderen Seite überhaupt die Tatsache, dass du es halt streamen kannst. Auf der einen Seite, ja, ich denke mal, ja, so ein Game Pass ist was Feines. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, aber in den USA trotzdem noch ganz, ganz viele, die halt einfach Kabelfernsehen haben.
Ja.
Ein Paket haben, und in dem Paket ist irgendwie CBS drin, da ist ESPN drin, da ist Fox und wie sie alle heißen. Und da geht es jetzt nämlich langsam los. Die sind nämlich mittlerweile, glaube ich, auch genauso angepisst wie ein Fußballfan hier in Deutschland,
ja,
der nämlich 5 verschiedene TV-Pakete braucht, um einfach einen gesamten Spieltag, ja, Fußball-Bundesliga im Fernsehen gucken
kannst
zu können.
Kannst du da aufgedröselt, ich glaube, du brauchst für, also Samstag kannst du ganz normal auf Sky gucken, aber das später.
Aber da geht's doch schon los, ganz normal auf Sky. Weißt du, ob ich früher Fußball geguckt habe?
Ja.
Dann machen wir, keine Ahnung, auf Sat.1 oder sowas.
Da lief die Bundesliga. Schon. Also Sky ist schon Pay-TV, muss man an der Stelle sagen. Sky kannst du Samstag die 15:30 Spiele schauen, danach geht's aber schon los, dass du mit der Zone anfangen musst. Also die späten Samstagspiele, wenn mich nicht alles täuscht. Sonntag dann sowieso. Wenn du jetzt auch noch Champions League schauen willst, dann musst du The Zone, Sky kommt keine Champions League, dann brauchst du The Zone und Amazon Prime, weil die Dienstagsspiele werden oft von The Zone und die Mittwochspiele von Amazon Prime völlig verrückt.
Genau, du hast im Prinzip die Qual der Wahl, an welchem Sender oder auf welchem Sender du dieses Spiel irgendwie anschauen willst. Und das ist ja in der NFL mittlerweile ja auch nichts anderes, was früher irgendwie auf, was weiß ich, ein paar Fernsehsendern lief und alles im Kabel lief. Ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Ich meine, man muss ja dazu sagen, die NFL bekommt 12 Milliarden US-Dollar von den Broadcastern an Fernsehgeldern. Also, oder was heißt an Übertragungsgeldern. Das ist einfach mal von, was hast du vorhin gesagt? 18
Milliarden.
Genau, 18 Umsatz. Milliarden Umsatz, davon sind 12 Milliarden Broadcast-Geld. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jedes Team aktuell 374 und ein paar, also 374 Millionen US-Dollar im Schnitt an Fernsehgeldern bekommt.
Das ist unfassbar.
Ich sage jetzt Fernsehgelder, aber da gehört natürlich das ganze Broadcast-Zirkus da auch mit dazu, weil seit 2 Jahren, glaube ich, ist es so, dass du mittlerweile auf Disney und auf Amazon Prime dir auch Spiele anschauen kannst. Oder musst. Also auf jeden Fall auf Amazon Prime, ist das Thursday Night Game, ist, glaube ich, auf Amazon Prime. Dann hast du die anderen Spiele, die im Free-TV halt laufen oder im Pay-TV, Cable-TV, aber halt kein Streaming-Dienst sind. Und da drehen die Leute echt schon am Rad. Vor allen Dingen, ich glaube, dass Amazon, glaube ich, im ersten Jahr total verkackt hat, weil irgendwie das Ticket nicht funktioniert hat oder dass die Übertragung halt nicht richtig funktioniert hat. Und die müssen, also es gibt ja viele Leute, die müssen sich dafür halt einfach einen Prime-Account machen.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass, ich meine, im Fernsehen, ich weiß nicht, wenn du mal in den USA warst, wenn du da einen Fernseher anschmeißt, du hast 275 Millionen unterschiedliche Fernsehsender. Du kannst den ganzen Tag gefühlt Werbung gucken oder halt auch irgendwelche Serien gucken und dann musst du dir nochmal irgendwie so einen dämlichen Prime-Account holen, um irgendwie Thursday Night Football zu gucken. Für Monday Night brauchst du irgendwie ein ESPN-Abo oder sowas und dann gibt es noch irgendwie ein YouTube-Ticket.
Ja, für die Sunday Night Games, glaube ich, gibt es das YouTube-TV-Ticket und eigentlich, wenn du alle gucken willst, dann holst du dir den Game Pass, ist, glaube ich, fast schon das Einfachste, aber es ist halt wieder Streaming-Dienst, ne? Also es ist jetzt nicht, es ist nichts für den, sagen wir mal, 80-jährigen Football-Fan, der daheim einfach Football gucken will. Und dem sein Sohn oder Enkelsohn dann auf 5 verschiedene Streamingdienste einrichten muss, damit er sein Team, weil es ist ja nicht so, dass dein Team automatisch immer spielt auf dem, was du gerade abonniert hast, sondern du musst dir für dein Team, musst du dir eigentlich alles abonnieren.
Was geht.
Was es gibt, damit du das anschauen kannst.
Vor allem, wenn es dann in die Playoffs geht und so weiter und so. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob die Playoffs dann auch, ich glaube, es ist nur Regular Season, die auf den Streaming-Diensten
läuft. Ich glaube, ja, die Playoffs werden dann, aber ich glaube, die werden auch wieder aufgeteilt zwischen den Fernsehsendern.
Ja.
Also da ist dann
CBS, Fox und NBC, glaube ich,
ist das
ja, ne? Ja.
Genau.
Aber ich glaube, die sind zumindest im linearen Fernsehen alle verfügbar, wenn ich das.
Ja,
ich kenne mich jetzt nicht komplett aus mit diesen
Fernsehpaketen. Nee, das ist ja National TV bei denen, da ist es.
Ja.
Und das ist ja, also. Ich meine, das ist ja jedes Mal wieder, ist ja beim College-Football genau dasselbe, dass die sich dann die Rechte sichern und es ist auf jeden Fall unfassbarer Fernsehzirkus. Aber
das ist ja das nächste Ding, nur weil du, also wenn du beispielsweise jetzt den, hier bei uns in Deutschland, The Zone abschließt oder den Game Pass dir holst, heißt es noch lange nicht, dass du College-Football gucken kannst.
Nee.
Also da stehst du halt wieder da, da gibt's vielleicht ein College-Football-Spiel oder sowas, Da muss man sagen, das war schon echt bequem mit ProSieben damals.
Ja, weil die
da hattest
halt
du
alles, nach
College, da hattest du NFL-Spiele. Ob das jetzt irgendwie jedem die Übertragung gepasst hat oder nicht, das ist ja immer auf einem anderen Zettel stehen. Aber zumindest wusstest du, wo du sie anschauen kannst. Und das ist ja mit RTL, das eine ist dann wieder im Premium-Paket mit drin, das andere ist im linearen Fernsehen mit drin. Das ist halt auch wieder irgendwie, keine Ahnung. Und ich glaube, das nervt die Leute so ein bisschen. Aber die NFL möchte in naher Zukunft auf 25 Milliarden Dollar Revenue, also Umsatz, kommen. Und um das zu erreichen, musst du halt irgendwie diese Kuh schlachten und in Einzelstückchen an den meistbietenden verhökern. Und jetzt, wo Disney noch mit dazu kommt, werden sie da bestimmt noch mal ein paar Euro mit mehr machen.
Ja, bestimmt,
aber ich find's abartig einfach.
Ja, und dann kommst du halt auch noch mit den Rechten der einzelnen Teams in den verschiedenen Ländern, mit den Marketingrechten und. Also eigentlich ist es, die NFL ist ein riesen Marketingprodukt.
Ja.
Es ist unfassbar, wie viel Geld dahinter steckt.
Also da macht der Herr Goodell schon einiges nicht ganz falsch, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber
der übrigens auch die NFL Europe Europa eingestampft hat.
Ja, der hat dafür halt die International Games dann quasi. Genau. Ich weiß nicht, ob er es dann letztendlich war, aber ja. Ich finde es Wahnsinn, was dafür Zahlen halt einfach umhergeistern im Äther. 25 Millionen als Sportliga Umsatz, Milliarden als Sportliga Umsatz zu generieren global, das ist schon mal ein Pfund, und dann versteht man auch, warum die Sekundenpreise beim Super Bowl in der Werbung halt entsprechend sind, wie sie sind, ne?
Hey, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ich sag mal, im Fußball, nehmen wir den Fußball mal als Beispiel, konkurrieren die Ligen ja miteinander. Also die Bundesliga konkurriert mit der Premier League. Das war jetzt auch dieses Riesenthema mit der Vermarktung der Bundesliga an sich.
Die Investorengeschichte.
Genau, die Investorengeschichte, die ja dann gekippt ist durch die Fanproteste. Glaubst du, dass die NFL bzw. die European League of Football irgendwann mal in der Lage ist, auch nur ansatzweise mit der National Football League Amerika zu konkurrieren?
Also wenn man es jetzt aus reiner Marketing-Sicht betrachtet, weil spielerisch niemals, ne? Ja, also das werden wir niemals hinkriegen, aber das, ich glaube, das dürfte klar sein. Aus Marketing-Sicht, ich glaube, das wird halt mit der Qualität einerseits zu tun haben. Andere, also klar, die Qualität der Spiele und der Spieler wird niemals so sein. Die Spiele werden wahrscheinlich niemals so qualitativ hochwertig sein wie die du dann halt in den USA zu sehen bekommst oder im Rahmen der NFL zu sehen bekommst. Aber ich glaube, wenn sich ein Fan mit seinem Team wirklich so stark identifizieren kann und so eine krasse Fanbase, also wenn ein Team so eine krasse Fanbase aufbaut und das Ganze drumherum spektakulär genug ist, als dass ein Fan, der sich überlegt, gönne ich mir jetzt einen Game Pass für die NFL oder gönne ich mir den ELF Game Pass? Und wenn er abwägen müsste und sich nur für einen entscheiden dürfte, glaube ich, dass es langfristig schon möglich sein wird, dass ein Fan sich für seinen Heimatverein oder seinen europäischen Heimatverein entscheidet und dem den Vorzug gibt als einem NFL Game Pass. Weil ich glaube, dass schon so ein bisschen, also dieses Thema Identifikation ist, glaube ich, schon wichtig. Und es ist auch was ich glaube, hierzulande auch so ein Ding ist. Ich meine, wir haben es ja gesehen in den Diskussionen, oh, wir spielen in Nürnberg oder wir spielen ja gar nicht in München, sondern in Unterhaching. Ich glaube, da ist man schon sehr, dieser Lokalkolorit ist schon sehr stark gegeben, und man sieht es an den Ryan Fire Fans beispielsweise von damals, die sind diehard Ryan Fire Fans auch heute noch. Frankfurt Galaxy, ähnliches Thema. Ich weiß nicht, wie es bei den Sea Devils bestimmt ist. Da habe ich einfach viel zu wenig Kontakte nach darüber, um da irgendwie was dazu sagen zu können. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass langfristig, wenn die ELF attraktiv genug gemacht wird, und dabei rede ich jetzt nicht irgendwie von Event-Charakter und keine Ahnung was, sondern ich rede davon, dass einfach das Marketing passt, dass die Leute angesprochen sind, dass sie sich irgendwie identifizieren können mit den Vereinen, dass sie sehen, dass auch der Fan gehört und gesehen wird, dass die einfach Bestandteil der Franchise irgendwie ein Stück weit werden mit Fangruppierungen oder und so weiter, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auf lange Sicht, sofern die ELF sich langfristig hält, dass das schon ein Marketing-Konkurrent werden wird.
Dann frage ich noch anders. Und zwar, meinst du, dass der Football in Deutschland irgendwann, also es ist ja wirklich auf lange Frist oder lange Sicht gesehen, mit Fußball konkurrieren kann?
Ich glaube, das ist ganz vorsichtig gefragt. Dafür ist Fußball, glaube ich, schon zu lange in unseren Breitengraden. Es ist ungefähr ähnlich. Ich meine, du musst es mal so sehen. In den USA passiert ja gerade was ganz Ähnliches. In den USA gucken die Leute auf einmal Fußball, Soccer, weil dieser Leo Messi irgendwie in Miami gelandet ist. Ja. Der Bastian Schweinsteiger war mal eine Zeit lang irgendwie in Los Angeles. David Beckham hat da auch mal eine Zeit lang irgendwie rumhantiert. Und die sind ja immer noch da. Also der Beckham hat ja immer noch Anteile in irgendwelchen Vereinen. Auf jeden Fall, ich war jetzt kürzlich in Miami und da hast du irgendwie riesen, also zum einen läuft jedes dritte Kind gefühlt in einem Messi-Outfit, nicht nur Jersey, sondern Outfit, also mit Hose, mit Stutzen und keine Ahnung, hat noch einen Fußball unterm Arm. Das ist untypisch. Also Amis sind normalerweise Baseball, Basketball, Football, und auf einmal geht's halt los. Fußball gewinnt da immer mehr an Bedeutung. Die Fußball-Weltmeisterschaft findet nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in den USA, Kanada und Mexiko statt. Mexiko ist auch ein sehr, sehr starkes Fußballland. Kanada, keine Ahnung.
Kanada wird auch immer besser. Ja, doch, wird immer besser. Fonzie Davis ist ja gerade bei uns in München, ist auch ein Kanadier. Ja, genau. Okay. Also
Ich kenne den Chandler halt damals noch aus Nürnberger Tagen, der Mann mit dem Entenhintern. Und, ja.
Geil.
Ja, und es gab schon immer ein paar erfolgreiche, also es waren halt schon so ein bisschen so die
ja, aber das die war ja, Einzelfälle, also, ne? Das ist ja schon, ich meine, Franz Beckenbauer hat in New York gespielt. Ja. Das gab es ja schon immer gefühlt, und ich glaube, das spielt aber ganz viel eine Rolle, ne? Also ich glaube, dass da auch tatsächlich, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, hier CTE, diese Gehirnkrankheit, diese Boxerkrankheit eigentlich, die auch bei Footballern oder Footballspielern öfter auftritt, gerade weil ich darüber auch, jetzt mal an der Stelle, eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben habe, dass da die Sportartwahl der Jugendlichen auch immer mehr auf einen Sport fällt, der vielleicht nicht ganz so schlimm ist, weil die Eltern immer mehr sensibler werden. Merkt man auch daran, dass im Football immer mehr darauf geachtet wird, auf Kopfschützen, auf Helmtechniken und. Und im Regelwerk auch wirklich dran gearbeitet wird. Auch Football versucht sich weiterzuentwickeln und implementiert gerade so, auch gerade in Europa, diesen Flag-Football immer mehr.
Das ist ja mitunter eine der Aufgaben, die Mannschaften bekommen, wenn sie sich für eine Marketing-Recht-Dingsbums-Star, also wenn sie da irgendwie ihre Rechte erwerben, dass sie dann auch Botschafter für Flag-Football werden. Also Patriots, glaube ich, sind ja, glaube ich, sehr, sehr stark, was das angeht, hier in Deutschland. Und ich glaube, dass das auch wichtig wird. Flag-Football ist olympisch geworden. Ich glaube, da wird schon auch Wert darauf gelegt, dass, also über diese Internationalisierung wollen sie, glaube ich, auch erreichen, dass, also nicht nur erreichen, dass Leute sich das angucken, sondern ein Youngster wird sich immer, seine sportlichen Idole sind meistens Landsleute. Das heißt, wenn ein deutsches Kind einen Jacob Johnson beispielsweise wieder auflaufen sieht, dann wird er sich wahrscheinlich mit dem besser identifizieren können als mit einem, Brock Purdy oder sowas. Ne?
Absolut. Ja, wobei, man muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, als zum Beispiel OBJ in München war, was da los war.
Das war krass. Das
ist war wirklich ja krass. Übertrieben.
Ja.
Aber ja, beim Football ist es halt noch so, glaube ich, gerade in Deutschland, wie du schon sagst, dass sich die Football-Fans ihre Spieler raussuchen. Vielleicht nicht unbedingt die Teams der Spieler. Also ich sag mal, ganz, ganz viele Patriots-Fans sind ganz, ganz schnell Tampa Bay Buccaneers-Fans geworden.
Tom Brady, ja.
Und dann absolut. Ist es auch, glaube ich, wurscht, welches Team sich für dein Land die Rechte sichert. Weil die NFL das sagt, dass es jetzt das Land der Tampa Bay Buccaneers ist, heißt es ja nicht.
Nein, aber deswegen sind ja auch Deutschland Tampa und Patriots, ne?
Genau, die haben alles richtig gemacht.
Die haben aber gleich das ganze Paket mitgenommen. Ja. Nee, aber vielleicht nochmal, um kurz das abzuschließen. Ja. Also, was bei uns gerade mit Football passiert, passiert in den USA gerade mit Fußball. Und man merkt einfach, es braucht so ein paar Multiplikatoren. Da wird irrsinnig viel Geld investiert. Ausstatter steigen da ein, machen da fette Kampagnen. Es gibt Fußballprojekte an Schulen und keine Ahnung was nicht alles. Und Fußball ist offensichtlich jetzt gerade im Kommen. Bei den Mädels schon lange. Also Frauenfußball
ist ja noch mal ganz
schon immer, Thema, größer gewesen. Und das sieht man auch an den Erfolgen, die halt die Fußballnationalmannschaft, die weibliche in den USA, einfach hat. Das ist schon krass, wie man jetzt auf einmal mit so einem Messi, der darüber geht. Cristiano Ronaldo hat es ja auch lange überlegt, ist dann aber halt dem Geld gefolgt und irgendwie in die Emirate gegangen.
Ja, die versuchen da genau dasselbe.
Die versuchen da genau das Gleiche, aber ich glaube halt ein bisschen, also da geht es mehr um Kohle und Image, während es in den USA natürlich auch um Kohle geht, aber ich glaube, da hat auch der Sport noch ein bisschen was mit zu tun.
Ja,
aber das finde ich wirklich interessant, wie Fußball auf einmal im Vormarsch ist, weil es war ja schon immer so, dass Fußball immer so ein bisschen belächelt wurde in den USA, aber guck mal, gerade Seattle. Seattle hat ein sehr, sehr starkes Fußballteam. Also die sind auch sehr erfolgreich.
Seattle
also,
Sounders, gell?
Ist irgendwie sowas, ja genau. Die spielen ja sogar hier im Stadion.
Ja, im Central Link. Nee, heißt ja nicht mehr Central Link.
Nee, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, dieses neue.
Irgendein Banknamen, glaube ich. Ja,
Citibank oder weiß der Geier. Wirecard-Stadion.
Aber wahrscheinlich nicht. Dann pass auf, dann die letzte Frage zu dem Thema. Dann frage ich dich jetzt. Glaubst du, es ist möglich, dass wen nehmen wir denn? Wer hat ein krasses Standing in Deutschland? Russell Wilson. Sagen wir mal, Russell Wilson hat jetzt
den würde ich übrigens nur in den Podcast einladen wegen Let Him Cook, weil ansonsten
aber geil.
Oder, aber der sonst,
Russ
lieber Cook, Mann, ey.
Der ja jetzt zu den Pittsburgh Steelers gegangen ist. Ebenso wie Justin Fields jetzt vor kurzem. Also eigentlich zwei
völlig wild.
First-String-QBs finde ich jetzt, aber gut. Aber kommen wir zurück zur Frage. Stell dir vor, der hat jetzt noch zwei erfolgreiche Jahre in Pittsburgh, sagt, passt so, alles gut, hat vielleicht
der sogar kommt in die ELF, meinst du?
Hat vielleicht sogar nochmal einen Super Bowl gewonnen und sagt du, dann,
ohne Witz,
die European League of Football.
Wenn die sich den leisten können,
ja.
Warum soll das nicht? Überleg mal.
Also du bist ja ein verrückter Owner.
Ja, überleg mal, David Beckham, Bastian Schweinsteiger, Lionel Messi, das sind, ich meine, der Leo Messi.
Der locker noch in Europa weiterspielen
können. Und der putzt die armen Kinder da halt weg, ne? Also das ist, wenn der mal zaubern anfängt, dann das macht doch irgendwie, das ist, als würdest du, keine Ahnung, einen Erstligaspieler hier in die siebte, keine Ahnung.
Ja, ich sag mal, jetzt bei Russell Wilson kann ich es mir gar nicht vorstellen, aber nimm mal irgendwen, ja, wo du sagst, oder, keiner, Kirk Cousins.
Oder hier.
Do you like that?
Wie heißt er nochmal mit dem Bart und Hawaii-Hemden, der in Miami war?
Fitzmagic.
Genau. Fitzmagic, richtig.
Ja.
Warum nicht? Also wenn Deutschland, so ganz ehrlich, wenn du überlegst, wie Joe Thomas über München und Deutschland spricht.
Ja, warum? Also das,
ich glaube, Joe Thomas steht da teilweise am Spielfeld und denkt sich, wenn mein Körper das noch mitmachen würde, das würde ich durchziehen hier, ne? Also ich hätte schon nochmal Bock. Ich glaube, der verputzt die Leine da zum Frühstück. Also wenn sich den irgendjemand leisten kann, wenn da irgendjemand dem ein Angebot machen kann, was halt finanziell für den rentabel ist, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass wir in 6, 7 Jahren hier auch dass wir hier auch NFL-Veteranen sehen werden.
Also pass mal auf, ich mache jetzt mal eine Prediction.
Oh.
Jetzt kommt's. Tom Brady sichert sich Rechte an den Munich Ravens, weil er richtig Bock auf die European League of Football hat und sagt dann in 2 Jahren, warum nicht? Eine Season mache ich noch. Ich habe noch Bock auf Football, für die NFL reicht's nicht mehr. Ich mache noch mal mit.
Wie geil war das? Also nachdem er jetzt in seinem 40-Yard-Dash irgendwie schneller war als der, 19-jährige Tom Brady, würde ich es ihm sogar noch zutrauen, ey. Ohne Scheiß.
Das wäre zum Beispiel das, als nichts gegen die Spieler, die jetzt in der Liga sind, ne? Und da waren ja auch, oder sind ja auch einige dabei, die NFL-Erfahrung haben und gute College-Spieler waren zum Beispiel. Aber das, wenn passieren würde.
Also ich glaube, wenn die ELF sich strategisch und marketingtechnisch mit so einer Reichweite aufstellen kann und so groß wird, in Anführungszeichen, dass es mehr als nur, ich weiß nicht, was die aktuellen Zuschauerzahlen sind, aber wir werden wahrscheinlich so um die 400.000 oder sowas rumkratzen, wenn sich das ein paar Millionen anschauen jedes Wochenende.
Why not? Und Europa, es geht ja nicht nur um Deutschland, genau, Europa hat ja das Potenzial.
Deutschland hat jetzt natürlich den Nachteil, dass es halt, ist halt kalt hier im Winter. Ne? Ja, das ist jetzt nicht Miami
Kalifornien. Green Bay ist jetzt, kann es auch kalt werden.
Wenn Tom Brady ist beispielsweise nach Miami gegangen, weil es ihm halt einfach in New England einfach oder in Foxborough einfach zu kalt geworden ist.
Aber uns reicht, es muss ja kein NFL All-Star sein. Es reicht ja, wenn du jetzt zum Beispiel
noch XFL-Quarterbacks nehmen.
Ja, aber überleg dir das mal. Ich glaube, die bessere Konkurrenz wäre nicht die NFL zur European League of Football, sondern zum Beispiel die CFL, die Canadian Football League. Und wenn ein Spieler sagt, okay, pass mal auf, für die NFL reicht es gerade nicht wirklich, der nicht sagt, oh, dann gehe ich in die CFL, sondern der dann sagt, ich bin so gut, ich könnte irgendwie Third String Quarterback sein in der NFL.
Michael Castle.
Oder zum Bleistift.
Also bei den Aufstrebenden haben wir die Situation schon.
Ja.
Bei den jungen, aufstrebenden Sportlern, die lieber nach Deutschland kommen, als entweder gar nicht in den USA in einer höheren Liga zu spielen, beziehungsweise in Kanada, oder halt Auslandserfahrung irgendwie in Anführungszeichen. Und ich meine, ich glaube, dass du sichtbarer bist, wenn du in einer Liga wie der ELF spielst, als wenn du in einer kanadischen oder in der UFL oder XFL oder wie sie heißt, wenn du dort spielst, weil einfach da wieder die Masse einfach zu groß ist. Ich glaube, dass du schon hervorstichst, und Markel Kassel hat das ja auch letzten Endes so gemacht. Bei ihm hat es für dieses Jahr leider nicht gereicht in Kanada oder in den USA. Dementsprechend ist er jetzt wieder zurück in die ELF gekommen. Why not? Ich glaube, worauf wir eher aus sind, sind ja eher die Veteranen, die halt irgendwie ausgedient haben, die dort einfach nicht mehr können, die sich dann halt noch einen entspannten machen wollen, weil sie halt Bock haben zu zocken. Und das ist für die dann, glaube ich, auch nichts anderes mehr. Das ist für die halt zocken, natürlich schon auch mit Titelambitionen und keine Ahnung was. Nur ich glaube, dass halt im Vergleich zum Fußball, wo du als guter Stürmer oder guter Sechser oder da kannst du halt echt ein Spiel halt drehen. Also nicht nur drehen, sondern kannst ein Spiel halt einfach alleine gewinnen, sozusagen. Das ist im Football nicht ganz so einfach. Du kannst im Football, du kannst der beste Quarterback der Welt sein. Wenn du, keine Ahnung, keine Waffen in der Offense hast, wenn du nur.
Wird schwierig.
Ja, dann kannst du halt, mein Gott, früher in Russell Wilson wäre wahrscheinlich einfach gelaufen oder Lamar Jackson oder sowas.
Wie heißt er hier? Der
krass, ey, Lamar Jackson, stell dir das mal vor. Lamar Jackson.
In der ELF.
Kommt zu den Munich Ravens.
Ja gut, dann brauchst du keine Offense mehr. Aber dann brauchst du keine Offense mehr. Dann kannst du einfach O-Line.
Ey, mit der O-Line von Joe Thomas trainierten O-Line.
Aua.
Da geht was.
Viel Spaß.
Packt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie das so wäre, wenn wir dann so was wäre euer Dream Team?
Ja, das wäre.
Wen wollt ihr auf welcher Position sehen? Ja, in fünf Jahren, wenn wir in 5 Jahren in die ELF gucken, die Amis haben diese Liga für sich entdeckt und denken sich, ja, bevor ich mich zur Ruhe setze, zocke ich noch 2 Jahre oder sowas in Deutschland, hier in good old Germany, in Munich, da gibt es das gute Bier. Da hing Joe Thomas schon mal ab. Wen würdet ihr auf welcher Position sehen wollen? Das würde mich interessieren.
Definitiv. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Abschluss. Wir sind aber noch nicht am Ende. Denn ich habe Fragen für dich vorbereitet.
Oh, das ist Fragen.
Dieses Mal, ich setze in Gedanken die schnelle Brille auf. Es sind nur 3. Und die sind jetzt auch nicht so wild. Die erste Frage ist eine Entweder-Oder-Frage.
Okay.
Welche Note wird im Jahr öfter gedruckt? Der US-Dollar oder Monopoly-Noten?
Die Banknoten, oder was?
Ja.
Ja, ich würde sagen Monopoly.
Ja, ist aber auch, ne, wenn man schon so blöd fragt, ist eine einfache Frage. Aber krass eigentlich, es gibt im Jahr werden mehr Monopoly-Noten gedruckt.
Du darfst ja Geld nicht so viel drucken.
Ja, wenn trotzdem.
Wenn du Geld reinpumpst, dann
finde ich trotzdem einen coolen Fun-Fact.
Aber ein anderer Fun-Fact, wusstest du, dass ein fast, also nicht nur an fast, glaube ich, an jeder Banknote bis, glaube ich, ein und 5-Dollar-Noten oder was, sind Kokainspuren.
Ja, das wusste ich. Das wusste ich.
Total verrückt, ey.
Wusstest du, dass über 10% aller Banknoten auf der Welt gefälscht sind?
Über 10%? Mhm. Deswegen habe ich keinen Cash.
Ja, ist besser so wahrscheinlich. Ja, aber überleg dir mal. Du gehst ja, also, das ist die Banknoten bleiben ja im Umlauf. Wie oft gehst du zur Bank Geld einzahlen? Also.
Geld einzahlen? Ich habe nie Geld, da kann ich nichts einzahlen.
Nächste Frage. Was ist das schottische Nationaltier?
Drache oder ein Schaf?
Nein, ein Einhorn.
Ah, scheiße, stimmt, ja. Natürlich. Ja.
So, und jetzt kommt die Oberfrage. Es ist kulinarisch gesehen ein Gemüse, aus botanischer Sicht allerdings eine Beere. Und es enthält Nikotin. Von was spreche ich?
Tabakpflanze?
Nee. Jetzt kommt es wirklich. Und eine Aubergine.
Eine Aubergine enthält Nikotin? Ja,
ich war auch.
Ja. Vielleicht könntest du damit mit dem Rauchen aufhören.
Ja, mehr Aubergine. Mal, an alle Raucher da draußen, ich verstehe euch.
Esst mehr Aubergine.
Esst mehr Aubergine, dann braucht ihr nicht mehr rauchen.
Okay, nee, habe ich wieder was gelernt. Okay, ja. Einhorn muss ich mir merken. Ich bin gerne in Schottland und.
Ab sofort nur noch 90% der Geldnoten an der Bank einzahlen.
Ja. Aber wo wir es gerade bei den Fragen bei den Fragen sind, mich hat auch die Frage erreicht, was passiert denn mit den Tickets?
Oh, ja, stimmt.
Die Steffi hat Tickets gewonnen, der Tizian hat Tickets nicht gewonnen, glaube ich, oder? Der hat keine mitgenommen.
Habe ich nicht gegen beide gewonnen?
Du hast, du hast der Steffi sogar welche gegeben. Du warst da so gut, weil es die erste Folge war.
Stimmt, ja.
Steffi hat welche, ich glaube, Tizian hat es verkackt gehabt, da muss ich nochmal reingucken. Und Stolle hat auch noch welche. Auf jeden Fall, diese Tickets, die wird es auf jeden Fall, also die Tickets, die Steffi gewonnen hat beispielsweise, die gibt es zum ersten Spiel. Das heißt, die Steffi wird dann irgendwann mal eine Verlosung auf ihrem Kanal losschieben fürs erste Home Game. Und die Tickets, die der Q gewonnen hat bisweilen, die wird es zu einem Spiel unserer Wahl dann immer mal geben. Eventuell wird es das Family Game, das müssen wir mal noch schauen, wie viel wir da bis dahin zusammengesammelt haben. Wir werden euch da auf jeden Fall noch rechtzeitig informieren, damit ihr versteht, was es da mit diesen Tickets aussieht. Dann wird es im Prinzip eine Aufforderung geben. Die Steffi wird es irgendwie machen, keine Ahnung, markiert, wen ihr da mitnehmen wollt. Wir überlegen uns noch was Schönes, was Lustiges. Keine Ahnung, ob die dann irgendwie im Handstand vor der Eisdiele, keine Ahnung, Eis essen müssen oder sowas.
Wir machen eine Fanparty. Ein Video.
Irgendwas werden wir uns einfallen lassen. Auf jeden Fall, wir haben sie nicht vergessen. Die Tickets sind im Jackpot, beziehungsweise die Gäste haben ihre Tickets auch gesichert. Und die werden dann rechtzeitig vor den Spielen jeweils verlost werden.
Genau. Und denkt dran, so wie geplant, findet die nächste Folge wieder im Spiegelberger Steiner in Unterschleißheim statt. Da ist übrigens direkt eine S-Bahn daneben, weil da auch schon einige gefragt haben, wo das dann ist.
Die S-Bahn ist Lohhof, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja. Müsste man nochmal gucken.
Lohhof.
Aber die S-Bahn ist tatsächlich fast schon in Sichtweite zum Spiel Bergersteiner. Also schaut mal vorbei, ihr könnt euch das Ganze live reinziehen und der nächste Gast wird auch ein überragender sein, von dem her.
Genau, ich würde es so gerne schon bestätigen. Leider geht es noch nicht, aber nächste Folge, 8. April, Stand heute, werden wir da wieder aufkochen. Freue mich auf jeden Fall auf den Gast, ich freue mich auf die Aufzeichnung wieder. Und dann werden wir versuchen, nachdem es jetzt mit großen Schritten in Richtung Season geht, werden wir versuchen, alle 14 Tage eine Aufzeichnung zu machen. Sollte es sich einfach nicht ausgehen aufgrund von beruflichen Verhinderungen, dann werden wir entweder einen Tag irgendwie schieben, wenn es möglich ist, oder entsprechend dann einfach wieder einen Audio-Podcast aufnehmen. Genau, so viel an dieser Stelle dazu.
Es war mir ein Gedicht.
Likewise.
Dann wünsche ich dir und mir heute noch einen schönen Abend.
Ja, ich entlasse euch in die Nacht oder in den Morgen. Genau. Hier ist Montagabend. Wenn wir dieses Ding hier hochladen, ist hoffentlich Dienstagmittag. Dir viel Spaß morgen in Halle.
So ist es.
Genau.
So ist es.
Gute Fahrt und
Dankeschön.
Wir sehen uns. Bis bald.
Bis bald.